So, meine Predigt heißt, der Lohn der Ehre oder der biblische Weg, Gottes Segen zu empfangen. Das ist auf der Grundlage von dem Buch von John Bevere und es wird ein Highlight sein, weil nicht nur ich dieses Buch bepredigen werde, sondern es werden mehrere Leute, ich weiß, der Jörg Schwalbach und die Iris wird auf jeden Fall den Abschluss machen. Und wir werden durch das Buch durchgehen und es ist ein sehr gutes, ein sehr revolutionäres Buch, was mir gezeigt hat, auch ja so ein paar Sichtweisen einfach auch mal ein bisschen zu verändern. Wir werden uns mit Ehre und mit Lohn beschäftigen und wie man den vollen, geringen oder gar keinen Lohn bekommen kann. Ehre. Dieser Begriff ist ja heute eigentlich fast ausgestorben. Manchmal, wenn wir ins Kino gehen oder vor den Fernseher uns setzen, dann kommen manchmal Filme, die dieses Wort als Grundlage haben. Und irgendwie findet man es ja ganz cool, wenn sobald Leute Mut investieren, Zivilcourage und Opferbereitschaft einsetzen, um irgendwelche Dinge zu verändern, um Menschen zu retten. Aber was macht dieses Wort Ehre mit uns heute? Welche Rolle spielt Ehre in unserem täglichen, ganz normalen Leben? Und irgendwie ist doch dieser Gedanke uns fremd geworden, dass Ehre in unserem alltäglichen Leben irgendeine wirkliche Rolle spielen könnte. Wäre es aber vielleicht nicht irgendwie toll, wenn Ehre wieder diesen Platz einnehmen würde, den Ehre in unserem Leben haben sollte? Ehre ist eigentlich ein Schlüssel, dass wir wirklich von Gott empfangen können. Aber da gibt es einen Gegenspieler, der keine Lust hat, dass wir diesen Schlüssel wirklich nehmen und in unserem Leben umsetzen. Weil nämlich Ehre bringt großen Lohn. Und Gott möchte einfach, dass du großen Lohn empfängst. Gott ist ein Belohner und er möchte, dass du den vollen Lohn bekommst. Und Ehre besitzt einfach das Potenzial, dein Leben wirklich zu bereichern. Viele Menschen haben dies erst am Ende ihres Lebens gelernt und deshalb schreibt auch der Apostel Johannes in 2. Johannes 8, gebt Acht auf euch selbst, dass ihr nicht das verliert, was ihr durch eure Arbeit bereits erreicht habt, sondern vollen Lohn empfangt. Er gab uns diese Erkenntnis weiter, damit wir davon profitieren können. Verliere dein Erbe nicht. Johannes beginnt mit den Worten, gebt Acht auf euch selbst. Er sagt, wir sollen genau hinsehen, wir sollen genau darauf achten und sehr aufmerksam sein. Wir sollen darauf achten, dass wir nicht das verlieren, wofür wir hart gearbeitet haben. Also es ist möglich, dass wir das verlieren, wofür wir hart gearbeitet haben. Und allein diese Aussage hat mich echt sehr, sehr zum Nachdenken gebracht. Stell dir vor, du bist ein Bauer und du hast ein Riesenfeld. Du fängst an, dieses Feld zu beackern, du säst, du kümmerst dich um dieses Feld, du achtest darauf, dass wirklich gute Saat reinkommst, nimmst vorher vielleicht noch irgendwelche Wurzeln oder große Steine daraus. Und wenn die Sonne brütet, du gehst, fährst abends raus, begießt dein Feld, du achtest darauf, dass kein Unkraut da kommt, du achtest darauf, dass keine Tiere da drauf sind, die deine Pflanzen irgendwie bedrohen können. Und irgendwann wächst es. Du gießt und du passt auf und du gießt und du passt auf. Und kurz bevor die Ernte ist, gibst du auf. Es hat sich nicht gelohnt, was du getan hast. Du wirst keinen Ertrag haben. Oder vielleicht kam eine Wettervorausschau, dass ein großes Unwetter kommt und du sagst, macht meinen Pflanzen nichts. Und du hast alles verloren, nachdem das Unwetter weg war, wofür du hart gearbeitet hast, wo du dein Geld, deine Zeit alles investiert hast für nichts. Und nur weil du eine einzige falsche Entscheidung in deinem Leben getroffen hast. Und deshalb fordert uns die Bibel auf, immer wieder Begonnenes gut zu Ende zu führen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, Matthäus 10, Vers 22, oder Hebräer 3, Vers 14. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. oder in Offenbarung 2, Vers 26. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt. Leute, das Leben eines Christen ist kein Sprint, sondern es ist ein Langstreckenlauf. Es kommt nicht darauf an, wie du anfängst, sondern es kommt darauf an, wie du es beendest. Wie wir ans Ziel kommen, wird von verschiedenen Entscheidungen bestimmt, die wir auf unserem Weg treffen und welche Gewohnheit wir antrainiert oder uns angeeignet haben. Ich möchte euch von einem jungen Mann namens Rehabim erzählen. Kurz nachdem er König geworden war, er war noch sehr jung, wurde von seinen Untertanen eine Bitte vorgelegt. Dein Vater machte uns das Leben hart, da er uns sehr viel von uns forderte. Wir bitten dich, die Last, die wir zu tragen haben, zu erleichtern. Dann dienen wir dir gern auch weiterhin. Der junge König befahl ihnen, einige Tage später zurückzukommen, um seine Antwort zu hören. Was machte der Rehabim? Er ging erstmal zu den Ratgebern seines Vaters. Und diese Ratgeber waren älter, sie waren weise und sie gaben ihm den Rat: Sei freundlich zu ihnen und gib ihnen, was sie fordern. Wenn du heute bereit bist, auf dein Volk zu hören und ihm zu dienen, dann wird dein Volk morgen auf dich hören und dir dienen. Der Rehabim war aber irgendwie nicht so ganz glücklich über diese Entscheidung oder über diesen Rat, den die älteren Leute ihm gegeben haben. Und er traf sich mit seinen Altersgenossen und sagte: Mensch, überlegt mal, was die mir geraten haben. Und diese jungen Teenies, sage ich jetzt mal, die sagten: Diese Leute beschweren sich über deinen Vater und wollen, dass du sie sanft anfasst. Sag ihnen, im Vergleich zu mir war mein Vater ein Weichling. Er hat euch zwar nicht gerade geschont, aber ich werde noch ganz anders durchgreifen. Und er hat eine Entscheidung getroffen. Er ließ euch mit Peitschen antreiben, ich aber werde Peitschen mit Stacheln nehmen. Und was hat Rehabim gemacht? Er hat auf die Entscheidung seiner Altersgenossen gehört. Und was ist passiert? Diese eine Entscheidung hatte so eine verheerende Folge, dass 10 Stämme von Israel sich dauerhaft von seiner Königsfamilie getrennt hat. Er hatte nicht verstanden, was in dem Herz der Berater seines Vaters wirklich vor sich ging. Und er musste sehr, sehr teuer für eine einzige falsche Entscheidung, die verheerenden Folgen tragen. Nun wollen wir die andere Seite der Medaille betrachten. In der Bibel finden wir viele Beispiele von Menschen, die wirklich Gott gesucht haben und die eine Beziehung zu Gott hatten und die versucht haben, für Gott zu leben. Und die wussten, was in Gottes Herz wirklich vor sich ging. Und sie versuchten, Wege und Methode zu entwickeln, wirklich weise Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Wenn sie dann in schwierige Situationen kamen, hatten sie gelernt, angemessen zu reagieren und sie empfingen vollen Lohn. Der einfachste Weg, das zu erhalten, wofür wir gearbeitet haben, ist wirklich beständig an Gott festzuhalten. Egal in welcher Situation, egal wie die Umstände aussehen, an Gott dran zu bleiben, ihn festzuhalten, bei ihm zu bleiben. Und es wird irgendwann mal ein Tag kommen, an dem wir unser Leben so im Nachhinein zurückblicken oder auf unser Leben zurückblicken. Und dann wirst du erst merken, ob es Entscheidungen gegeben hat, die dein Leben wirklich verändert haben, die dein Leben beeinflusst haben. Und wenn wir gelernt haben, gemeinsam mit Gott und mit Gottes Furcht wirklich Entscheidungen zu treffen, dann werden wir den richtigen Kurs beibehalten. Und wir werden wirklich später erkennen, welch großen Lohn wir dadurch empfangen haben. Wir kommen zum nächsten Punkt, den Johannes anspricht. Er schreibt: Gebt Acht auf euch selbst, dass ihr nicht das verliert, was ihr durch eure Arbeit bereits erreicht habt, sondern vollen Lohn empfangt. Also Gott möchte, dass wir vollen Lohn empfangen. Und das Resultat ist, wenn man vollen Lohn empfangen kann, kann es auch sein, dass wir entweder wenig oder gar keinen Lohn empfangen können. Wir sprechen hier über Lohn und ich möchte, dass ihr wisst, dass der Lohn nichts mit der Errettung zu tun hat. In 2. Korinther 5, 9 bis 10 schreibt Paulus: Und darum setzen auch wir unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Wir werden nicht für unsere Sünden verurteilt werden, weil, wenn wir eine Beziehung zu Jesus haben, er unsere Sünden am Kreuz getragen hat. Amen. Aber wir werden gerichtet werden über unsere Taten, über unsere Worte und über unsere Gedanken und über unsere Motive. Die vergänglichen Dinge, die wir hier uns auf der Erde geschaffen haben, werden da nicht mehr sein. Aber das Ewige, das wird gereinigt sein und wird in ewigen Lohn verwandelt werden. Und dann werden wir Lohn empfangen. Manch einer wird sich wundern, wer wie viel Lohn bekommt. Ob keinen, wenig oder voll. Das Werk mancher wird vollständig verbrennen. Andere werden die Freude erleben, in Ewigkeit wirklich an der Seite von Jesus zu regieren. Unsere Haltung gegenüber dem Kreuz entscheidet, wo wir die Ewigkeit verbringen. Wenn wir eine Beziehung zu Jesus Christus haben, wenn wir das Kreuz für uns in Anspruch genommen haben, dann sind wir gerettet. Und wenn wir eine Beziehung zu Jesus Christus haben. Aber unsere Lebensführung nach unserer Bekehrung, die entscheidet, wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Wir sehen, dass ein Leben, das dem Willen Gottes entspricht, die Verheißung hat, im Himmel Lohn zu empfangen. Die Bibel sagt in 1. Timotheus 4, Vers 8, die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Gott möchte uns belohnen. Und in Sprüche 11, Vers 31 steht, die Gerechten erhalten hier auf Erde ihren Lohn. Wir werden also nicht erst im Himmel Lohn empfangen, sondern auch schon hier. In Sprüche 13, Vers 21 steht, die Gerechten belohnt Gott mit Guten. Und die Bibelstelle, die jetzt kommt, kennen die meisten. Und in Jakobus steht, irrt euch nicht, liebe Brüder, denn jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Also, alles Gute kommt von Gott und er möchte, dass es uns gut geht, an Körper, Geist, Seele. Wenn man also im künftigen Leben vollen, geringen oder keinen Lohn empfangen kann, kann man davon ausgehen, dass dies auch für unser Leben hier auf der Erde gilt. So, wir kommen jetzt zu keinen Lohn. Also wer keinen Lohn haben will, der soll sich jetzt gerade hinsetzen, Ohren aufmachen, vielleicht einen Stift. Und dann, also jetzt geht's um keinen Lohn. Im Lukas-Evangelium wird von Jesus berichtet, der sich in einem Haus vor einigen Gesetzeslehrern und Schriftgelehrten sprach. Es waren Menschen aus allen Orten Galiläas und Judäas gekommen, um ihn zu hören. Und in der Bibel steht im Lukas-Evangelium, und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Und einige Verse später wird beschrieben, wie einige Männer ihren gelähmten Freund brachten und eigentlich zu Jesus vorwollten. Aber das Haus war so voll, dass sie keine Möglichkeit hatten, zu ihm zu kommen. Das haben sie gemacht. Sie sind aufs Dach gestiegen, haben das Dach abgedeckt und haben diesen gelähmten Freund runtergelassen. Und es heißt dann, und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten, wer ist dieser, der solche Lästerung redet? Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Und Lukas schreibt dann, die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten. Also, die Leiter haben sich da nicht nochmal vor das Haus gedrückt und haben miteinander getuschelt oder haben sich miteinander besprochen, sondern sie haben in ihrem Herzen überlegt. Sie sprachen zu sich selbst, Matthäus 9, Vers 3. Wir können hier sehen, dass diese Lehrer nur in Gedanken Jesus nicht geehrt haben. Die haben nichts gesagt, sondern sie haben einfach nur in ihrem Herzen überlegt. Sie machten auch keine kritischen oder angreifenden Bemerkungen. Sie dachten und überlegten im Herzen. Und wie war die Reaktion von Jesus? Und zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten, und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter, zu einem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten: Und ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Und in der Bibel wird gesagt, dass diese Lehrer und Prediger alle außer sich gerieten. Also die waren schon sehr, sehr erstaunt. Und sie sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Sie waren außer sich und trotzdem haben sie keinen Lohn erhalten, weil sie Jesus in ihren Gedanken nicht geehrt hatten. Es lag weder an ihren Taten noch an ihren Worten, sondern einzig und allein an den nicht ausgesprochenen Gedanken. Viele der Pharisäer und Gesetzeslehrer hatten es sich schon zur Gewohnheit gemacht, Jesus respektlos zu behandeln. Und sie haben irgendwelche angeblich Gläubigen hingestellt, um ihn nachzufragen, um ihn irgendwie aufzulauern, um irgendwelche negativen Sachen von ihm rauszukitzeln, was er nicht getan hat. Nur damit sie irgendeine Beschuldigung gefunden hätten. Oder an anderer Stelle lesen wir: Und sie belauerten ihn und sandten Leute aus, die sie stellen sollten, als wären sie fromm, und die sollten ihn fangen mit Worten. Wir können erkennen, dass diese Männer Jesus nicht ehrten und dass sie ihm nicht diese gebührende Ehre gaben, die ihm gebührte. Er hat sie von ihnen nicht bekommen. Und ich sage jetzt einfach, sie haben ihn bewusst entehrt. Wir kommen zum nächsten Punkt, zum geringen Lohn. Also wer wenig Lohn haben will, geringen Lohn, hinsetzen, Zettel, geringer Lohn. Jetzt zu Menschen, die wirklich geringen Lohn haben möchten. Nazareth erwartete mit großer Spannung das Kommen des Messias. Und die Menschen wussten, dass dieser Zeitpunkt für sein Erscheinen eigentlich da gewesen ist. Daniel hatte in seinem Buch über diesen Zeitraum geschrieben und die Schriftgelehrten hatten den Weisen gesagt, wo sie das Kind finden konnten. Sie wussten, dass die Zeit gekommen war, aber als der Messias sich zeigte, reagierten die Menschen auf eine total komische, eigenartige Art. Und in Markus 6, Vers 5 steht: Und er konnte dort keine Wunder tun, nur einigen wenigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Hier steht, er konnte keine Wunder tun. Er wurde von irgendwas zurückgehalten. Von was wurde er zurückgehalten? Die Antwort finden wir in den Worten der Bewohner der Stadt. Woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Sag mal, dieser Jesus, das ist doch der Sohn von dem Zimmermann. Oder das ist doch der Bruder des Jakobus. Gibt's doch nicht. Was macht denn der da? Und sie haben sich echt über den geärgert. Und Jesus sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Jesus kehrte also in seine Heimatstadt zurück und samstags, wie es halt so war, ging er in die Synagoge, wie auch die anderen Bewohner hingingen. Und plötzlich stand Jesus auf und las folgenden Vers: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Die Menschen kannten diese Verse von der Jesaja-Rolle und sie wussten genau, was jetzt folgte. Weil dieses Buch kündigte das Kommen des Messias an. Armen gute Botschaft zu verkündigen, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinde, dass sie wieder sehend werden, zerschlagen in Freiheit hinauszusenden und auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Bis zu diesem Zeitpunkt war in den Köpfen der Menschen wahrscheinlich nur eine Frage: Warum predigt jetzt dieser junge Typ und nicht unser erfahrener Rabbi? Doch was dann kam, hätten sie wahrscheinlich erst recht nicht erwartet. Jesus rollte diese Schriftrolle zusammen und sagte: Heute ist vor euren Augen die Schrift erfüllt. Und dann erzählte er noch von großen und mächtigen Wundern, die in anderen Städten geschehen waren, und schloss seine Rede mit einer großen prophetischen Botschaft. Wie mag wohl die Reaktion von den Leuten gewesen sein? Wie bitte? Das ist doch Jesus. Ja, klar. Ja, und der hat meine Möbel gebaut und jetzt stellt er sich dahin und sagt, er wäre Gott. Ja, man muss doch verrückt sein. Hat er wirklich gerade gesagt, dass er derjenige sei, über den Jesaja prophezeit hatte? Oder vielleicht sagte sogar eine Mutter, das ist Jesus. Mein Sohn ist mit dem in den Tora-Unterricht gegangen. Oder jemand anders erinnert sich vielleicht, Mensch, der hat da mit dem Ball bei uns auf der Straße gespielt und jetzt kommt er hier hin und macht hier so einen großen Aufriss. Die Menschen hatten sich gewisse Vorstellungen gemacht, wie ihr Messias kommen sollte. Und sie hatten sich das irgendwie anders vorgestellt. Sie haben sich auch vorgestellt, dass dieser Messias in kürzester Zeit, also gesamte Israel, von der römischen Besatzung befreien würde und sie zu einer riesigen Nation machen würde. Er würde sich auf den Thron Davids setzen und in Ewigkeit regieren. Als aber Jesus kam, einer von ihnen, der mit ihnen in die Schule gegangen war, der in ihrer Stadt gelebt hat, der Haushaltsmöbel gebaut hat und der sich dann noch mit der Mafia und mit Prostituierten übergab, das konnte wirklich nicht der Messias sein. Und sie waren einfach nur fassungslos. Ihnen war eigentlich nicht klar, dass zwischen der Aussage, ein Sohn ist uns gegeben und der Erfüllung der Prophezeiung, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben, eine riesige Zeitspanne liegen würde. Dieses Ereignis zeigt uns eigentlich eine Wahrheit, die schwer zu verdauen ist. Gott schickt uns etwas, was wir brauchen, aber oft in einer Form, die uns nicht gefällt. Nochmal, Gott schickt uns das, was wir brauchen, oft in einer Form, die uns nicht gefällt. Wir machen uns Vorstellungen, wie irgendwelche Dinge abzulaufen hat. Und wenn sie dann nicht so ablaufen, wie wir das wollen oder denken oder wünschen, sind wir der Meinung, das kann nicht von Gott kommen. Warum ist Gott nicht Gott? Und mal ehrlich, wir können Gott nicht wirklich ergründen. Wir können nicht wissen, warum er was wie macht. Aber wenn wir Gott in unserem Herzen wirklich suchen, wenn wir ihn lieben und wissen, dass von ihm wirklich nur gute Dinge kommt, dann kann nichts passieren. Es ist einfach nicht möglich, nur über dieses Nachdenken über Gott Antworten zu erreichen, sondern du brauchst eine Beziehung zu Gott. Und wenn du dann den Heiligen Geist hast, dann kann er dir sagen, warum und wieso. Also die Bibel kann nicht durch unseren begrenzten menschlichen Verstand erklärt und ausgelegt werden. Was sagt Jesus zu der Reaktion der Menschen in seiner Heimatstadt? Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Das Schlüsselwort in diesem Satz lautet Ehre. Die Menschen ehrten Jesus nicht. Das griechische Wort Ehre heißt Timä und lautet Wertschätzung oder Hochachtung oder Würdigung oder positive Einschätzung oder Respekt. Und wie kommt Ehre wirklich zum Ausdruck? Durch Handlung, durch Worte und durch Gedanken. Jesus sagte, dass die Bewohner Nazareths ihm keine Ehre gaben. Sie behandelten ihn nicht einfach so, als wäre er kostbar und einzigartig und wertvoll. Und sie erkannten einfach nicht, dass er von Gott gesandt wurde, um wirklich seinen Willen zu tun. Und deswegen, weil sie ihn nur als einen ganz gewöhnlichen Menschen betrachteten, konnte er nur geringe Wunder tun. Es geschah eigentlich nichts Großes, Spektakuläres, nur so ein paar kleine Heilungen. Wir kommen jetzt zum vollen Lohn. Also wen das interessiert, voller Lohn. Zu Beginn seines Wirkens ging Jesus nach Kapernaum und begegnete dort einem römischen Offizier. Und der bat ihn, seinen gelähmten Diener zu heilen. Jesus war bereit dazu und sagte, ja klar, ich komme mit, ich will ihn heilen. Und da antwortete der Hauptmann, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Was sagt der Hauptmann da? Das war ein römischer Offizier. Und der römische Offizier, das war schon oberste Schicht. Es war nicht nur irgendein Zimmermann. Jesus war ja Zimmermann gewesen. Und wenn du dir das Beispiel heute mal überlegst, wie zum Beispiel ein Oberst von der Elitetruppe der USA geht zu einem irakischen Klempner und sagt, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Das ist doch krass, der Gegensatz. Hier kann man wirklich sehen, wie dieser römische Hauptmann Jesus geehrt hat. Er wusste, wer er war, und er ist ihm mit so einem gebührenden Respekt gegenübergetreten. Das war einzigartig. Und der Hauptmann sagt, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage, geh hin und sie gehen hin. Und ich sage zu einem anderen, komm und er kommt. Und zu meinem Knecht, tu dies und er tut dies. Und er sagte eigentlich damit, ich besitze Autorität, weil ich mein Land und meinen Vorgesetzten ehre, indem ich ihre Autorität respektiere. Ich muss nur ein Wort sprechen und meine Untergebenen führen meine Anweisungen sofort aus. Er hat die Autorität erkannt, die Gott Jesus gegeben hat. Und er wusste, dass nur ein einfacher Befehl erforderlich war, dass die Krankheit diesen Befehl weichen musste. Und wie war die Reaktion von Jesus? Er war so erstaunt, dass er gesagt hat, er wunderte sich und sprach zu denen, die nachfolgen, wahrlich, ich sage euch, bei keinen in Israel habe ich solchen Glauben gefunden. Und Jesus war schon eine Weile unterwegs. Der kannte Johannes den Täufer, der kannte seine Mutter Maria. Und er sagte, nie hat er einen größeren Glauben gefunden. Also ich will auch sagen, Johannes, der Täufer, hat doch bestimmt mehr Predigten von Jesus gehört wie dieser römische Offizier. Und trotzdem hat er nie einen größeren Glauben gefunden. Und Jesus hat nie übertrieben. Was er gesagt hat, war hundertprozentig wahr. Ein römischer Hauptmann erhielt dieses Prädikat. Schon der Hammer. Wodurch war sein Glaube so groß? Könnte es an der Ehre gewesen sein, die er Jesus gegenüberbrachte? Es lag an der Ehre. Er kannte das Prinzip der Autorität und der Hauptmann erhielt vollen Lohn, weil er Jesus einfach die Ehre gab, die ihm gebührte. Er achtete Autorität und respektierte Jesus mit seiner ganzen Herzenshaltung. So, auf wen kommt es denn nun wirklich an? Ich möchte euch noch ein Beispiel von John Bevere vorlesen. Das fand ich ganz gut. Ich sollte in einer Gemeinde im Südosten der USA predigen. In der Stadt befand sich das Hochsicherheitsgefängnis des Bundesstaates, in dem sich etwa 1500 Gefangene befanden. Der Pastor der Gemeinde war auch stellvertretender Gefängnisgeistlicher. Er fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, am Sonntagmorgen auch vor den Gefangenen zu predigen. Der Gefängnisgottesdienst begann um 8 und der Gemeindegottesdienst erst um 11. Wir hatten also genügend Zeit für beide Gottesdienste und daher stimmte ich gerne zu. Am Gefängnisgottesdienst nahmen über 100 Insassen teil. Die Anbetung war überwältigend. Die Männer sangen von ganzem Herzen. Und ich hatte völlig vergessen, dass ich mich in einem Hochsicherheitsgefängnis befand. Erst als ich nach dem Gottesdienst den Lobpreisleiter fragte, wie lange er noch im Gefängnis bleiben müsse, wurde mir klar, wo ich mich befand. Er hatte so strahlende Augen und ein so fröhliches Gesicht, dass ich vermutete, er könnte vielleicht noch 2 oder 3 Jahre bleiben müssen. Er schaute mich an und ich konnte den Frieden und die Demut spüren und sagte, ich wurde zu 3x lebenslänglich verurteilt. Ich war schockiert. Er behandelte mich mit größtem Respekt. Ich spürte die gleiche Haltung auch von Seiten der anderen Gottesdienstteilnehmer. Diese Gefangenen waren beeindruckt, dass ein Prediger aus einer anderen Stadt sich die Zeit nahm, zu ihnen zu kommen und ihnen von Jesus zu erzählen. Die Ehrerbietung, mit der sie mir begegneten, war bemerkenswert. Wie sie mich aufnahmen, hinterließ einen tiefen Eindruck bei mir. Und als mir an diesem Morgen das Mikrofon gereicht wurde, begann ich mit unglaublicher Kraft zu lehren und zu predigen. Die Salbung war so stark, die Kraft so überwältigend, dass ich wie ein Fußballtrainer, der gerade versucht, seine Mannschaft auf das Endspiel einzustimmen, auf und ab lief. Die Männer gingen begeistert mit. Wir spornten uns durch unsere Reaktionen gegenseitig an und erlebten einen wunderbaren Gottesdienst. Ich predigte 1 Stunde lang und dann fiel der Geist Gottes auf die Versammelten und in den folgenden 1,5 Stunden geschahen wirklich erstaunliche Dinge. Die Männer wurden gerettet und mit dem Heiligen Geist erfüllt und manche sogar zum vollzeitlichen Dienst berufen. Wir verließen das Gefängnis um 10.30 Uhr. Der Pastor, mein Reisebegleiter und ich waren begeistert. Wir sprachen voller Erwartung über den vor uns liegenden Gottesdienst. Ich sagte, wir haben etwas so Großartiges erlebt und der nächste Gottesdienst wird bestimmt überwältigend schön. Ich hatte das Gefühl, wir würden dort ankommen und die auf uns liegende Herrlichkeit würde den Gottesdienst in jeder Hinsicht prägen. Ich werde niemals vergessen, was dann geschah. Ich kam in den Gottesdienst und ich konnte kaum ein Wort sprechen. Die Atmosphäre war so hart und so bedrückend. Und ich spürte einfach großen Widerstand beim Predigen. Und ich dachte die ganze Zeit, Moment mal, vor wenigen als 2 Stunden habe ich noch so stark gepredigt und gedient. Was ist hier los? Ich fand keine Antwort. Ich konnte nichts ausrichten. Ich erreichte die Menschen nicht und verspürte kein Feuer in mir. Ich fühlte mich, als würde ich ersticken. Die Salbung, die auf meinem Leben lag, konnte nicht wirksam werden. Damals wusste ich kaum etwas über das Prinzip der Ehre. Ich war gerade erst dabei, es zu erkennen. Heute wünsche ich mir, dass jeder Bescheid weiß. Wir können sehen, wie stark Gottes Wirken in diesem Gefängnisgottesdienst war. Und dennoch war die Atmosphäre in der Gemeinde nur 1 Stunde später so hart, dass ich kaum predigen konnte. Ich hatte das Gefühl, ich würde gleich ersticken. Ich habe an diesem Tag gelernt, dass es nicht auf mich ankommt, sondern darauf, wie ich als jemand, der von Gott gesandt wurde, auf- und angenommen werde. Auf wen kommt es an? Es hat nichts mit dem Prediger zu tun, sondern es hat was mit meiner Herzenshaltung zu tun und mit meiner Haltung Gott gegenüber. Wie sieht denn nun deine Herzenshaltung aus? Wirst du vollen, geringen oder gar keinen Lohn empfangen? Wie sehen deine Gedanken? Wie sehen deine Haltungen? Wie sehen deine Worte aus? Musst du etwas verändern? Muss ich etwas verändern? Und ich glaube, jetzt ist Zeit für ein Zwiegespräch mit Gott. Ich möchte einfach, dass wir ein bisschen Musik einspielen und dass jeder die Augen zumacht und wirklich mal Zwiegespräch mit Gott hält. Wie sieht es bei dir aus? Musst du was verändern oder bist du 100%ig auf dem richtigen Weg? Ist alles in Ordnung? Oder merkst du schon, manchmal habe ich schon mal ein paar eigenartige Gedanken, die eigentlich nicht richtig sind? Ich möchte euch einfach die Zeit geben. Ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, zum Kreuz gehen. Nehmt euch einfach mal. Wir haben noch genug Zeit. Mal 10 Minuten und überprüft einfach, wie ist meine Beziehung? Ist sie wirklich so, wie es sein sollte, dass ich vollen Lohn empfange? Amen.
Liebe Hörerin, Lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zehtrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.